Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Auferstehung Jesu ist etwas Einmaliges, so wie sie abgelaufen ist. Dass der Gottessohn, der tot war, wieder lebt und eine Tür aufstößt für alle Menschen, die leben und die sterben, dass sie wieder zum Leben kommen im Reich Gottes. Es ist aber nicht die einzige Auferstehungsgeschichte. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe davon. Auferstehungsgeschichten, die allerdings einen anderen Farbton haben, die nicht so weltbewegend sind und trotzdem zeigen, wo im Kleinen die eine oder andere Auferstehung stattfindet. Und deswegen heute zum Fest der Feier der Auferstehung Jesu ein ganz alter Text aus dem 1. Samuel-Buch. Auch dort geht es um Tod, geht es um Auferstehung, aber eben ganz anders gelagert als im Neuen Testament. Dort heißt es, Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Erhebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Zunächst mal, was wir hier haben, ist ein Stück eines Psalms, den Hanna da betet. Das hat fast den Charakter eines Liedes, eines Gesangs. Und man merkt, dass sie aus einer ganz schweren, dunklen, vielleicht sogar hoffnungslosen Situation kommt und dass sie das Licht Gottes getroffen hat. Vielleicht war das ungefähr so wie, kennt ihr noch den Film Alexis Sorbas? Der Sirtaki, der da am Strand zum Schluss getanzt wird? Da gibt es einen Satz drin, wo Alexis zu seinem amerikanischen Freund sagt, die Zeiten sind vorbei, an denen meine Seele zu Ostern mit Christus auferstand. Diese Zeiten sind lange vorbei, Boss. Und er schüttelt nachdenklich den Kopf. So steht's im Buch von Nikos Kazantzakis und so ist es auch im Film zu sehen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie dem Alexis Sorbas, dass er sich einen solchen Satz zu eigen gemacht hat oder zu eigen macht. Stimmt schon, ich habe ja auch den Eindruck, dass viele Menschen meinen, Ostern, da war doch mal was. Es gab kürzlich eine Umfrage. Was können Sie uns zu Ostern sagen?
Da kommt der Osterhase.
Erwachsene Leute, mehr kann man nichts sagen. Ne? Also, vielleicht gibt es viel zu viele Menschen, die sagen, Ostern, was ist das? Das ist für mich vorbei, das betrifft mich nicht, das hilft mir nicht. Die Ostergeschichte, die handelt von einer Ausnahme, das gab es vorher nicht und das wird es hinterher nicht mehr geben. Und warum soll dann so eine Ausnahme eine große Auswirkung auf mein eigenes Leben haben? Bei mir herrscht Alltag und nicht das Besondere. Also lasse ich mal die ganze Geschichte auf sich beruhen. Und außerdem erscheint es mir ja ziemlich unwahrscheinlich. Es gibt viele, die so denken. Aber es ist Geschichte, es ist Wirklichkeit, es ist Wahrheit. Auch unser alttestamentlicher Text heute, der Psalm Hannas, was sagt er uns heutigen? Ja, wenn man den Kontext liest, die Geschichte, die herumgeschrieben ist, dann ist es ja schön, wenn eine Menschen, Lebenswünsche, Lebensträume erfüllt werden, wenn er durch tiefe Täler gewandelt ist, der Gottverlassenheit oder auch der Trauer. Und es geschieht etwas Positives, ist ja alles schön, aber ist ja auch die Geschichte von dieser Hanna damals. Die kann singen, mein Herz ist fröhlich, ist nicht mehr bedrückt, mein Haupt ist erhöht, nicht mehr länger gebeugt. Mein Mund hat sich weit aufgetan, ist nicht mehr zugeschlossen, bin nicht mehr kleinlaut und es verschlägt mir auch nicht mehr die Sprache. Schön, ist beneidenswert, wenn jemand sowas erleben darf. Aber Hanna hat ja auch alles mitgemacht, die schlimmen Zeiten. Es war nicht vergessen. In ihrem Psalm spricht sie davon. Sie sagt, ich war am Leben verzweifelt. Es war aus mit mir. Ich wurde schon fast zu den Toten gezählt. Und ich hatte ganz tief in meiner Seele das Gefühl, Gott hat mich fallen lassen. So habe ich es empfunden. Also wenn man die ganze Geschichte liest im 1. Samuel-Buch, dann bekommt man halt den Eindruck vom Schicksal einer Frau im Orient, der Ehefrau eines Mannes, der polygam lebte, also mehrere Frauen hatte. Ihr Schicksal war, dass sie keine Kinder bekam. In den Augen der anderen war sie die taube Nuss, die Niete. Die anderen, die sahen dann verächtlich auf sie herab und demütigten sie. Dann weinte Hanna und aß nichts, hieß es. Und wenn die anderen, umgeben von Söhnen und Töchtern, erschienen, da war sie untröstlich. Ihr einziger Trost war, dass sie dann in den Tempel ging und betete. Herr, hast du mich denn vergessen, betete sie. Siehst du mich denn nicht? Bedeutet dir mein Elend nichts? Und eines Tages geschah es dann, dass ein Priester ihr sagte, Gott wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Und siehe, es geschah. Etwas Tröstliches geschah. Die Lebenswende im Leben der Hanna. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn, den vom Herrn Erbetenen. Und diesen Namen gab sie ihm dann auch. Und das war der Prophet Samuel. Und da ist ihre Seele auferstanden, eine Auferstehungsgeschichte. Sie rühmte Gott, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, sang sie, er hat mir wunderbar geholfen, ohne ihn hätte ich ja nichts zu lachen, aber er hat mich froh gemacht. Der vorher angefochtene, verzweifelte Glaube, der wurde gestärkt, wurde aufgerichtet. Und Hanna auch, sie konnte ihr Haupt erheben, musste nicht wie ein kleines Mäuschen unter den Haushaltsmitgliedern durch, sondern sie war jetzt auch wieder wer, war gleich mit den anderen, konnte aufrecht gehen und sie fand dann auch wieder Worte. Und die Worte, die sie gefunden hat, waren diejenigen, die ihren Glauben umschrieben. Also freimütig hat sie von ihrem Glauben gesprochen und gesungen. Auch das ist ein Stück Auferstehung. Wenn wir nicht nur sozusagen mit Friedrich dem Großen sagen, Religion ist Privatsache, sondern mit Freude vom eigenen Glauben reden, ohne uns zurückzunehmen. Das übrigens, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Vorwurf, den uns andere Religionsgemeinschaften machen. Muslime verachten uns, weil wir nicht über unseren Glauben reden, weil wir nicht öffentlich zu ihm stehen. Und ich kann diesen Vorwurf gar nicht so entkräften. Kehren wir wieder zurück zu Hanna. Ihre vorherige Lebensgeschichte, diese Lebensgeschichte der Demütigungen, die ist ja nicht ausgelöscht gewesen. Nein, die war auch nicht vergessen. Und es war ihr klar, auch das kam von Gott. Sie wusste, alles im Leben hat sie ihm zu verdanken. Betrübnis, Freude, Böses und Gutes. Denken wir an Hiob, der so schwer geprüft wurde. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen, sagt Hiob. Der Glaube bezieht beides ein. Nur so ein Gedanke. Wenn wir immer nur unser Bild vom lieben Gott haben, aber nicht daran glauben, dass alles in unserem Leben in Beziehung mit ihm steht, und in Abrede stellen, dass auch das Schwere, was wir erleben müssen, etwas mit ihm zu tun hat, dann dürften wir uns auch gar nicht an ihn wenden. Weil wenn er das Schwere von uns nehmen soll, dann kommt es auch von ihm. Das ist dieser Zusammenhang zwischen Leiden und Sterben bis hin in den Karfreitag. Es gibt auch viele kleine Karfreitage in unserem Leben. Und dem Ostersonntag, wo wir wieder befreit werden können. Der Glaube bezieht beides mit ein. Das Schwere wie auch das Schöne, beides kommt aus Gottes Händen und wir empfangen es aus diesen. Wie hat Hanna gesagt? Der Herr hat mich preisgegeben, sodass ich fürchten musste, um zu kommen. Wer kennt es nicht, dass er das Gefühl hat, jetzt ist gerade was passiert, was mir den Boden unter den Füßen wegzieht, was vielleicht sogar das ganze Leben durcheinanderwirbelt und verändert. Jeder von uns hat da seine Erfahrungen. Der Herr macht arm und der Herr macht reich. Einmal so, einmal anders. Wissen wir von Hiob? Wissen wir auch von Hanna? Er erniedrigt und er erhöht. Er lässt uns vieles durchmachen, aber, ganz wichtig, er lässt uns nicht fallen. Die Hanna sagt sogar, der Herr tötet und macht lebendig. Als ob, auch wenn jede Hilfe zu spät kommt, es für Gott doch noch nicht zu spät wäre. Es fällt gar nicht so leicht, zu sagen, ich nehme alles, was kommt, aus Gottes Hand. Ich würde freilich viel lieber nur die österlichen Erfahrungen aus seiner Hand nehmen, und für das, was schwer ist, jemandem anders in die Schuhe schieben. Aber dann würde ich ihn entmachten. So wie Hanna sagt, er ist Herr über ihr Leben, so ist er auch Herr über unser Leben. Gutes und Böses und der Name des Herrn sei gelobt, sagt Hiob. Heute feiern wir Ostern. Mit einem Satz, der heißt, der Herr tötet und macht lebendig. Auch da, er macht vor sich selbst, macht vor seinem eigenen Sohn nicht Halt. Jesus ist gekreuzigt worden und nichts auf dieser Welt geschieht, ohne dass Gott damit beteiligt ist. Und dann wurde er wieder auferweckt. Warum musste das sein? Es gibt so viele, die sich an dieser Geschichte stören. Warum tötet der Herr zuerst und lässt ihn nicht viel mehr gleich am Leben? Wäre doch viel schöner gewesen für Jesus. Nicht die Qual am Kreuz und die ganze Tortur. Warum das Kreuz? Warum die Passion? Eine Frau hat mal ganz entrüstet gefragt, was ist denn das für ein Gott, der da auf Blut steht? Naja, am Ende des Ausschnitts aus Hannas Psalm, der uns zum Nachdenken heute vorliegt, finde ich eine Andeutung, die mich einer Antwort auf diese Frage näher bringt. Am Ende nämlich singt Hanna nicht mehr von dem Miteinander oder der Abfolge gegensätzlicher Handlungen und Erfahrungen, dass Gott einen in die Hölle stürzt und dann wieder zurück herausrettet. Am Ende ist das Ziel dessen, was Gott tut, ganz eindeutig: Er hebt den Gedemütigten aus dem Staub. Er stößt ihn nicht in den Staub, um ihn danach wieder aufzuheben, eins nach dem anderen, sondern den, der im Staub liegt, den hebt er auf. Und dann ist Schluss. Das ist das Ziel. Und den Armen erhöht er aus der Asche, dass er ihn unter die Fürsten setze und den Thron der Ehre erben lasse. Asche, Staub, da sitzt man, wenn man nichts mehr zu hoffen hat. zu Staub und Asche werden, das ist das Ende. Staub und Asche. Gibt ja noch den Brauch, sich Staub und Asche aufs Haupt zu streuen, gehörte früher zu den Bußriten. Solche Bräuche haben wir nicht mehr. Aber wie oft passiert's, dass einen nachts das Gewissen überfährt, einen nicht schlafen lässt und man ins Grübeln kommt, man vielleicht sich überlegt, wen habe ich verletzt oder habe ich das? Und wie komme ich aus der Kiste wieder raus? Asche auf mein Haupt. Manchmal erleben wir so eine Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, wenn man in sich selber reinschaut. Petrus war auch mal in so einer Stimmung und er sagt dann, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. So fühlt sich Staub und Asche an, wenn man schuldig gesprochen wird, nicht wert, scheint weiterzuleben. Und dann kommt wieder Ostern ins Spiel. Da sagt Gott nämlich, jetzt reicht's. Du brauchst auf diesem Weg nicht weiterzugehen, diese Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, die brechen wir ab, da machst du dich nur kaputt. Jemand anderes hat diesen Weg für dich durchmessen. Es war doch jemand anders, der den bitteren Kelch geleert hat, der sich in Staub und Asche hat stürzen lassen. Er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Der Herr führte ihn hinab zu den Toten und wieder herauf, so wie wir es tagtäglich im Glaubensbekenntnis bekennen. Und die Apostel bezeugen es. Auch wenn die ersten Zeuginnen der Auferstehung, wie wir vorhin im Evangelium gehört haben, erstmal verstummt sind und vor Angst davongerannt sind. Später haben sie dann doch davon erzählt. Nein, Gott führt hinaus und führt ins Licht. Und gleichzeitig diesen Höllenweg, den Jesus gegangen ist, den hat er nicht nur für uns auf sich genommen, sondern er ist ihn gegangen, dass er uns erspart bleibt. Und was tut's in unserer Seele, wenn wir zu Beginn des Gottesdienstes beim Sündenbekenntnis etwas hören? Eine Zusage, die heißt, Gott hat sich unser erbarmt. Wenn ich das immer wieder höre und in der Seele habe, dann bröselt da jedes Mal ein bisschen von dieser Dunkelheit ab. Und dann kommt Licht in die Seele. Und sind wir weiter weg von dieser Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Denn wir sind ja nicht selbst für uns, jeder für sich, sondern wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder, für die er sogar seinen Sohn durch dieses irdische Leben mit allen Hochs und Tiefs geschickt hat. Der Herr erniedrigt und er erhöht. Man nehme es, wie es kommt. Denn wie es ausgeht, steht nicht mehr in den Sternen. Unser Blick ist gerichtet auf einen hellen, lichten Platz. Wir sind in die Lage versetzt, eben Kinder Gottes zu sein. Oder wie es an anderer Stelle heißt, den Thron der Ehre erben. Und wer das mal so richtig nicht nur ins Auge, sondern in die Seele fasst, der kriegt dann so einen Zug, der zum Osterlachen führt. War übrigens in der katholischen Kirche früher eine Tradition. Also wenn da nicht gelacht wurde irgendwo im Gottesdienst, dann ist was schiefgelaufen. Wir haben das mal vor vielen Jahren dann gemacht in Landshut. Wir haben gesagt, wir machen in der Osterzeit mal 4 Sonntage lang Lachpredigten. Das war lustig. Nein, diese Zuversicht, das ist nicht nur so ein Lachen wie über einen kabarettistischen Scherz. Nein, das ist etwas, was aus der Seele kommt. Und da kommt wieder Paul Gerhardt mit einem Liedvers. Die Welt ist mir ein Lachen, sagt er, mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen. Der Herr So sagt die Hanna, er ist heilig, er ist ein Fels. Das heißt auf Deutsch, er tut, was er sagt. Er überlegt sich's nicht nochmal anders. Und dann haben wir einen festen Stand. Dann können wir auch das ganze persönliche Dunkel des eigenen Lebens hinter uns lassen, genauso wie Jesus die Marter der Kreuzigung und den Tod hinter sich gelassen hat. Dann kommen wir wie aus einer tiefen Dunkelheit der Nacht hinaus in das Sonnenlicht eines klaren Ostermorgens. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.